Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Anekdoten zu Weihnachten. Und weil es weihnachtlich sein soll, haben wir uns überlegt, wir lassen mal Entwickler andere Entwickler loben. Wir sprechen mit ihnen darüber, welche anderen Menschen oder anderen Spiele sie denn vielleicht beeindruckt haben, beeinflusst haben, ja, geradezu Vorbildcharakter haben. Und heute freue ich mich zu begrüßen den Jan Theisen von King Art. Hallo Jan.
Ho, ho, ho.
Bist du in weihnachtlicher Stimmung? Ich habe schon gehört, ihr hattet immerhin Weihnachtsfeier vor gar nicht so langer Zeit.
Genau, wir hatten vor ein paar Tagen Weihnachtsfeier und seitdem, ich weiß nicht, ob ich es weihnachtliche Stimmung nennen würde oder Katerstimmung. Aber,
Weihnachtskater?
Ja.
Du bist also, auf jeden Fall, du bist im richtigen Mindset sozusagen für diese Folge. Und dann hätte ich gesagt.
Genau, das auf jeden Fall.
Genau, dann gleich mal angefangen. Jan Theisen, für die dich nicht kennen, du bist einer der Gründer und du bist auch Creative Director bei King Art. Man kennt euch für jede Menge eigentlich, ne? Book of Unwritten Tales, die Zwerge und jetzt aktuell insbesondere für Iron Harvest. Das ist jetzt gerade noch in Entwicklung. Mhm. Und dann hätte ich gesagt, so, jetzt schießen Sie mal los, Herr Theisen. Ich bin mal gespannt. Ich erwarte ja, dass da was aus dieser Point-and-Click-Richtung vielleicht kommt.
Ja, das ist schon mal ein ganz guter Tipp. Also zumindest, wenn es darum geht, warum wir angefangen haben. Wir, das sind ich und mein Geschäftspartner Marc, wir haben uns irgendwie in der dritten Klasse getroffen und dann halt so Anfang der 90er angefangen, Point-and-Click-Adventure zu spielen. Und da besonders gerne die Point-and-Click-Adventure von LucasArts und da insbesondere von Ron Gilbert. Und das war immer so ein bisschen unser, also LucasArts insgesamt, aber eben auch Ron Gilbert war auf jeden Fall einer der Entwickler, wo wir gesagt haben, sowas in der Art, das wollen wir auch mal machen. Und haben dann ja unter anderem auch King Art genannt wegen LucasArts und haben das erste Boxspiel, was wir gemacht haben, war dann ein Adventure, was wir so ein bisschen intern oder also zu Publishern gepitcht haben als Monkey Island in World of Warcraft. Und das war dann halt Book of Unwritten Tales. Also insofern.
Das ist die Beschreibung. Die Beschreibung von Book of Unwritten Tales ist Monkey Island in World of Warcraft.
Ja, ganz genau.
Okay.
Ja, es war halt Monkey Island, ne? Monkey Island mit Piraten und wir machen dasselbe, nur halt in der Fantasy-Welt. Und haben uns tatsächlich auch, was so die Struktur angeht und die Komplexität der Rätsel und so weiter, halt einfach sehr dicht daran orientiert, haben uns das halt ziemlich genau angeguckt. Und für uns war es einfach, Ron Gilbert auf jeden Fall so der Hauptgrund, warum wir überhaupt angefangen haben, Spiele zu entwickeln.
Das ist ulkig. Ich ursprünglich hätte hier auch der Poki, ne, der Jan Müller-Michaelis von Dedelic, heutzutage Jan Baumann, der hat geheiratet, hat jetzt einen Nachnamen, was mich total irritiert hat. Der hätte ja eigentlich auch auftreten sollen. Der hatte auch schon gesagt, er wird wahrscheinlich Ron Gilbert anführen. Und dann hat aber seine Stimme versagt und jetzt sieht es so aus, als ob das nicht stattfindet. Aber das scheint tatsächlich so ein Leuchtturm zu sein. Gibt's irgendwas Besonderes?
Ich glaube, das ist wirklich auch so für Entwickler aus der Zeit ist das, glaube ich, einfach so die LucasArts Point-and-Click-Adventure und Indiana, also Monkey Island, Indiana Jones, Day of the Tentacle und so. Ich glaube, das hat viele wirklich sehr beeindruckt, weil das waren so die ersten, ich meine, damals waren es im Prinzip AAA-Games, die halt einfach, ich sag mal so grafisch und so halt Dinge gemacht haben, die andere nicht gemacht haben. Und die halt einfach auch so von den Charakteren und von den Stories her einfach sehr sehr beeindruckend waren. Und man hat sich lange damit beschäftigt. Man hatte damals ja eben nicht irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert Spiele im Jahr, sondern man hat halt irgendwie ein Spiel für Monate im Zweifelsfall gespielt. Man hat dann eben auf dem Schulhof drüber gesprochen, wie komme ich bei dem Rätsel weiter, was kann ich hier machen und so. Und ich würde mal tippen, dass auch der Jan Klose von Deck 13, dass der vielleicht auch so diese Ron Gilbert-Ecke mit unterschreiben würde, dass das sehr wichtig für ihn war.
Erklär mir mal vielleicht irgendwas, gib mir mal ein Beispiel. Also was ist vielleicht auch so aus Entwicklersicht beeindruckend? Die Hoffnung ist ja immer, dass jetzt hier ihr Experten sagt, das und das ist beeindruckend, wo wir Laien vielleicht gar nicht so sehr drauf gekommen wären.
Jetzt bei Ron Gilbert und Point & Click Adventure speziell, oder?
Wenn dir da was einfallen würde, wäre das natürlich total apropos.
Ich glaube, damals war es halt einfach beeindruckend, dass diese Spiele so, wie soll man sagen, so viel mehr Charakter und Worldbuilding und Charaktere und Story und so weiter hatten als andere Spiele drumherum. Ich meine, war jetzt natürlich nicht das erste Point-and-Click-Adventure Monkey Island, aber es war halt so das erste, wo man so wirklich das Gefühl hatte, okay, das ist eine eine richtige Welt und das ist irgendwas, was, keine Ahnung, eher in Richtung Film geht als einfach nur, ich sag mal, ein Spiel, was auch noch irgendwie eine Story braucht. Weißt du, also man hat halt irgendwie gemerkt, okay, die haben sich da deutlich mehr Gedanken gemacht als viele andere zu der Zeit. Und es war damals ja auch noch so diese ganze LucasArts-Kiste mit Indiana Jones und Star Wars und so. Das war halt irgendwie, ich sag mal, das waren die coolen Leute und das war so die coole Ecke der Nerd-Kultur. Und lange bevor dann irgendwelche neuen Star Wars-Filme und so weiter rauskommen, war halt Star Wars und Indiana Jones und LucasArts Games waren halt einfach die super coolen Leute, die halt den coolen Scheiß gemacht haben, so, ne? Und das war dann schon beeindruckend, weil das halt irgendwie Games so ein bisschen aus der Supernische gefühlt damals rausgeholt hat.
Weißt du, was ich bei Ron Gilbert und glaube auch bei Tim Schafer immer beeindruckend fand, ist, dass die es hinkriegen, wirklich lustigen, familientauglichen Humor zu machen. Also das ist nicht krass, das ist nicht in irgendeiner Form boshaft, meistens zumindest, sondern das ist halt eher absurd, das ist aber irgendwo trotzdem freundlich, weißt du, so Ideen wie das Beleidigungsduell und sowas, ist ja wahrscheinlich so eines der prominentesten Monkey Island Beispiele, das ist halt echt überraschend, das ist kreativ, wenn man das erste Mal sieht und hört, heutzutage hängt einem das Beispiel ein bisschen zum Hals raus, dann sitzt man schon vielleicht nicht direkt davor und denkt sich, boah, da musst du auch erstmal drauf kommen, ne? Aber die Wirkung ist halt super.
Mhm. Nee, absolut. Und Humor war natürlich ein super wichtiges Ding bei Monkey Island, aber auch diese, ich sag mal, die Integration der Rätsel. Es war halt irgendwie nicht so dieses, oder gefühlt war es halt nicht, es gibt das Spiel und es gibt die Story und beides lebt so ein bisschen nebeneinander, sondern es war halt eben wirklich, das Spiel war die Story, waren die Rätsel und die haben einfach, ich sag mal, also fast jedes Mal, wenn man Rätsel gelöst hat, hat man sich irgendwie vor den Kopf geschlagen und gesagt, ah, wie geil ist das denn? Oder, ah, coole Idee. Und das war auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ein anderer Punkt, den ich noch sehr wichtig fand damals, war, wenn es so aus heutiger Sicht, wenn man sich die Grafik anguckt, ist natürlich, ich sag mal, man sieht ein klein wenig den Zahn der Zeit, aber gleichzeitig war es eben so, dass sie extrem viel rausgeholt haben aus so wenig Pixeln. Also wenn irgendwie Guybrush, ich sag mal, in einem Frame seine Augenbrauen ein bisschen hochgezogen hat, dann war das halt irgendwie gefühlt, hat das mehr Charakter rübergebracht und mehr Emotionen transportiert als vieles, was in den Jahrzehnten danach kam. Und das ist halt schon erstaunlich, einfach was sie rausholen auf so einen Haufen Pixeln einfach, ne?
Erzähl mal ein bisschen, du hast ja dann selber lustige Adventures gemacht, ne? Book of Unwritten Tales zum Beispiel. Ich vermute ja dann, wenn du dann das wird nicht das erste Mal gewesen sein, aber wenn du dann selber an sowas arbeitest, dann wird einem an manchen Stellen auch erst auffallen, wie schwierig das ist. Also zum Beispiel wahrscheinlich auch Humor und eben auch diese Integration von Rätseln oder wie kriege ich es denn hin, dass meine kleinen Pixelfiguren auf dem Bildschirm überhaupt irgendeine Art von Charakter entwickeln und wie kann ich das mit relativ wenigen Mitteln umsetzen und so weiter.
Das war so, wobei wir haben Book of Unwritten Tales ist 2009 rausgekommen, also haben wahrscheinlich so 2007 oder sowas damit angefangen. Und das war natürlich schon lange Zeit nach dem Heyday der Point-and-Click-Adventure. Das war sogar schon nach dem Revival mit Runaway und Co. Und wir hatten damals so ein bisschen, war die Situation für uns, dass wir halt, wie soll man sagen, so ein bisschen genervt waren von Adventuren oder einigen Spielen, die damals halt rauskamen und unserer Meinung nach einfach bei Vibe nicht so gut war wie diese klassischen Adventure. Und deswegen war es für uns eher so, dass wir, ich sag mal, einen Haufen Ideen irgendwie im Kopf hatten oder in der Schublade liegen hatten und gesagt haben, oh, wenn wir mal ein Adventure machen, würden wir es so machen und das würden wir machen und Folgendes würden wir machen und das würden wir nicht machen. Und deswegen war es halt nicht so, dass wir, ich sag mal, irgendwann vom weißen Blatt saßen und dann, oh mein Gott, wie fangen wir jetzt an oder was ist jetzt der erste Schritt? Sondern es war halt eher so, dass wir gesagt haben, oh, endlich, jetzt haben wir die Chance, all den Kram, den wir, ich sag mal, seit 10 Jahren, 15 Jahren im Kopf haben, mal umzusetzen. Und insofern war es nicht so dieses von der Aufgabe überwältigt werden und irgendwie irgendwie erstmal so Schockstarre oder so, sondern es war mehr so dieses, jawohl, endlich, los geht's. Darauf haben wir lange gewartet.
Hast du irgendwann, ich glaube, du hast selber auch dann bei Book of Unwritten Tales die Story und so weiter geschrieben oder mitgeschrieben, richtig? Wie ist das? Also wenn du mal so davor sitzt und dann sagst du so, jetzt sei mal lustig, Jan, für die Spieldauer von so einem Adventure. Hat man da schon zu kämpfen? Hast du das im Team getestet? Und wenn die Leute davor gesessen haben und gesagt haben, so, das war bestimmt. Vielleicht verstehe ich es auch einfach nicht. Und ist das ein schmerzhafter Prozess?
Also wir haben es ab und zu, oder wir haben es natürlich getestet und es kam Feedback und so weiter, wobei wir uns vorher halt so ein bisschen Gedanken dazu gemacht haben, welche Art von Humor wir haben wollen und was wir machen wollen, was wir nicht machen wollen. Und da war natürlich, wie gesagt, sowas wie Monkey Island sicherlich ein Vorbild oder die alten LucasArts Adventure. War aber auch sowas wie die damals noch ziemlich guten Simpsons zum Beispiel, weil wir halt gesagt haben, wir wollen so eine Art internationalen Humor haben, der irgendwie überall funktioniert und der jetzt nicht zu sehr, ich sag mal, nicht so deutscher Humor irgendwie, den vielleicht dann viele nicht verstehen. Und wir wollten so ein bisschen dieses, wie soll man sagen, wir haben damals gesagt, wir wollen es ein bisschen so sweet halten, aber auch, es ist okay, wenn die Leute eine halbe Stunde lang nur lächeln und nicht zwischendurch irgendwie sich auf die Schenkel klopfen. Also eher so ein bisschen dieses einfach so eine Grundknuffigkeit und Fröhlichkeit und Niedlichkeit irgendwie. Das war uns irgendwie wichtig. Und insofern war es auch gar nicht so unser Ziel, jetzt irgendwie in jedem Dialog unbedingt drei Lacher reinzukriegen oder halt irgendwie auf die Uhr zu gucken und zu sagen, oh, wir haben seit 12 Sekunden nichts Lustiges mehr gemacht, lass uns was Lustiges machen. Sondern wir haben halt einfach dafür gesorgt, dass diese Grundatmosphäre gut war und haben halt dann die Gags, die sozusagen sich angeboten haben, reingepackt. Und war damals natürlich auch so ein bisschen dem geschuldet, dass wir nicht ohne Ende viel Animationen reinpacken konnten oder ohne Ende viel Charaktere oder irgendwas machen konnten. Und dementsprechend muss man so ein bisschen, okay, mit dem, was man hatte, arbeiten und da möglichst viel rausholen.
Gab es Momente, wo du dich gefragt hast, was würde Ron Gilbert tun?
Ja, also es war zumindest, also ich habe auf jeden Fall vorher natürlich nochmal alle Spiele gespielt, die wir so als Referenzen irgendwie im Kopf hatten. Und wie gesagt, ich habe, keine Ahnung, manche alle in 1 und 2 bestimmt, keine Ahnung, 10 Mal oder sowas im Laufe der Jahre durchgespielt. Also insofern hatte ich relativ viel im Kopf, wie die halt Dinge getan haben oder gelöst haben. Und ja, also insofern, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich aktiv gefragt habe, aber es war natürlich immer im Hinterkopf so ein bisschen, okay, das ist die Art von Spiel, die wir machen wollen und sowas wäre da nicht drin. Also machen wir es nicht, weißt du? Oder die hätten es vielleicht auf diese Art und Weise gemacht, also machen wir es so.
Hast du ein konkretes Beispiel, irgendwas, wo du sagst, guck mal, das ist da drin in Book of Unwritten Tales oder irgendeinem anderen Titel und das hatte ein sehr konkretes Vorbild. Da haben wir so ein bisschen versucht, das nachzuempfinden.
Oh, das ist lange her. Lass mich überlegen. Nee, so ganz konkret fällt mir jetzt nichts ein. Also ich weiß, dass viele der Rätsel oder auch so die Struktur der Story ich sag mal, sehr dicht an Monkey Island war oder Monkey Island 2 auch, weil da war es ja auch so, dass du, also die Frage ist ja, wie viele Aufgaben hast du parallel zum Beispiel oder wie viele Schirme kannst du besuchen parallel und wie komplex werden die Aufgaben und so weiter. Und ich weiß, dass wir da tatsächlich, ich sag mal, das sehr genau analysiert haben und gesagt haben, okay, wir wollen, ich weiß es jetzt aus dem Kopf nicht mehr, aber ich sag mal nicht mehr als 7 grundsätzlich verschiedene Location gleichzeitig haben und nie mehr als 3 Aufgaben, aber auch nie nur eine Aufgabe und solche Geschichten. Und da weiß ich halt, dass das auf jeden Fall so ein bisschen, also dass wir uns da sehr genau angeguckt haben, wie die es damals gemacht haben. Aber so konkreten Rätsel oder konkreten Gag oder sowas würde mir gerade nicht einfallen, nee.
Nee, aber das ist ja zum Beispiel super, weil das ist genau sowas. Ich glaube, da denken wir Normalos gar nicht so häufig drüber nach, zum Beispiel so Informationsmanagement. Ne? Wie viele Aufgaben hat der Spieler denn gleichzeitig, die er vielleicht im Kopf behalten muss oder wie viele Locations stehen ihm gleichzeitig offen, weil wenn er dann irgendwo keinen klaren Plan hat, muss er die alle abgrasen oder man kann damit rechnen, dass er anfängt, die alle abzugrasen und abzuklicken und wenn das dann zu viele sind, dann sitzt er vielleicht da und denkt sich so, ey.
Ja, und auch so, ne, diese ganzen Pacing oder so Rätsel-Density-Sachen, also sprich, wie viele Objekte zum Beispiel sind in einem Schirm? Ne, wenn man halt irgendwie sagt, man hat, keine Ahnung, 20 oder 25 verschiedene Objekte in einem Schirm, die man sich alle angucken kann und interagieren kann oder so was, das ist vielleicht zu viel. Gleichzeitig irgendwie nur 3 zu haben, ist wahrscheinlich zu wenig. Also was ist da eine gute Größenordnung? Und wie macht man den Spielern klar, dass man ein bestimmtes Objekt in der Szene jetzt vielleicht noch nicht benutzen kann, aber später schon? Ne? Oder dass es halt, ich sag mal, für das aktuelle Rätsel noch nicht interessant ist, sondern erst fürs nächste. Das sind so Sachen, mit denen man sich auf jeden Fall beschäftigen muss, weil das halt viel zu diesem Spielgefühl einfach beiträgt, dass man halt das Gefühl hat, hey, ja, ich komme zwar voran, das ist gut, ich trete nicht ständig auf der Stelle, gleichzeitig habe ich nicht das Gefühl, ich rushe irgendwie durch oder ich würde hier gerne noch viel länger in irgendeiner Location bleiben oder sowas und muss jetzt aber schon weiter. Und dass man da einfach gute Zeiten oder so Komplexität irgendwie findet. Und was wir auch zum Beispiel gemacht haben, was sehr LucasArts typisch ist halt, dass wir bestimmte Locations nach und nach erweitert haben sozusagen. Also das heißt, wenn man in einem, keine Ahnung, ich sage jetzt mal in einem Dorf oder in einer Stadt war und diese Stadt hatte zu Anfang dann vielleicht nur 3 Schirme und dann kamen aber noch 2 dazu und dann hat man irgendwie ein Rätsel gelöst und dadurch kam noch ein neuer Schirm und so. Und dann hat man halt so ein bisschen dieses Gefühl, okay, einerseits geht's voran, andererseits ist es halt nicht so, dass man in jedem Schirm nur irgendwie eine Sache zu tun hat und dann geht's sofort weiter, sondern man hat so ein bisschen dieses Backtracking drin oder man fragt sich, irgendwie muss ich doch diese blöde Zugbrücke runterkriegen, wie schaffe ich denn das? Und dann 3 Rätsel später kommt der eine Schirm, wo dann endlich dieses Item ist, wo man schon die ganze Zeit wusste, das brauche ich für die Zugbrücke, oder wo man schon die ganze Zeit sich gedacht hat, hätte ich sowas, dann könnte ich hier weiter. Dann freut man sich drauf, dann geht man schnell zurück zur Zugbrücke und dann hat man das Gefühl, man hat da wirklich was geschafft und hat irgendwie sich selber was freigespielt, anstatt dass also es ist was ganz anderes sozusagen, wenn der Spieler was dafür tun muss, als wenn man dann von Anfang an diese Location hinter der Zugbrücke auch schon freigeschaltet hätte. Ne? Wenn es einfach eine von den Locations gewesen wäre, die man von Anfang an betreten kann, dann ist das relativ egal, aber weil ich damit so eine lange Geschichte hatte und weil ich mich gefragt hatte, was hinter der Zugbrücke ist und weil ich das Rätsel gelöst habe, wie ich die Zugbrücke senken kann, deswegen fühlt es sich halt gut an.
Hast du dir das alles selber erarbeiten müssen? Weil es gibt ja meines Wissens nicht das große Ron Gilbert Buch, so macht man Adventures. Also du hast das im Grunde genommen, hast du sozusagen die ganzen Vorbilder, die Sachen, die du selber cool fandest, die hast du halt gespielt und dann so ein bisschen vielleicht gedanklich selber auseinandergenommen dabei?
Ja, also ich glaube, Adventure sind ja jetzt vom Gameplay her nicht ultra komplex. Was halt Adventure schwierig macht oder die Entwicklung sozusagen herausfordernd macht, ist halt die Story und die Rätsel und dass das alles gut zusammen funktioniert und sozusagen fließt. So. Und das war halt was, wo wir halt wirklich uns einfach die Adventure, wo wir das Gefühl hatten, die machen es gut, angeguckt haben und gesagt haben, okay, LucasArts Adventure, aber auch sowas wie Simon the Sorcerer und solche Sachen. Was haben die gemacht, was wir denken funktioniert? Und wir haben uns andere Sachen angeguckt, die wir nicht so gut fanden oder wo wir das Gefühl haben, die haben Sachen komisch gemacht, haben da geschaut, okay, was funktioniert da unserer Meinung nach nicht? Und dann haben wir halt quasi so eine Theorie aufgestellt, wo wir gesagt haben, okay, wir glauben, wenn wir so und so und so machen, dann könnte das Vorteile haben. Lass mal ausprobieren. Und wir hatten damals bei Book of Unwritten Tales war halt ein großes Ding, was für uns sehr wichtig war, wir hatten vorher, muss ich dazu sagen, wir hatten vorher ein bisschen bei Simon the Sorcerer 4, meine ich, 3, 4? Ich glaube 4, mitgescriptet, also so ein bisschen den Ablauf mit programmiert, wenn man so will. Und hatten halt dadurch so ein bisschen Erfahrung, wie die das gemacht haben oder wie das bei denen lief. Und wir haben dann halt gesagt, okay, wenn wir es machen, würden wir es eher so machen, würden wir es anders machen. Und was wir halt gemacht haben, ist, wir haben ein Programm entwickelt, womit man sozusagen so visuell scripten kann. Also das heißt, anstatt zu programmieren und zu tippen, ist es halt eher so, dass man so eine Art Entscheidungsbaum sich aufbauen kann und so Verbindungen zwischen einzelnen Objekten und Aktionen und so weiter hinmalen kann, wenn man so will. Und wir haben vor allen Dingen dafür gesorgt, dass dieses Ding sozusagen während du spielst on the fly bearbeitet werden kann. Also das heißt, während du das Spiel spielst, siehst du genau, wo bin ich in diesem Entscheidungsbaum, welche Events wurden getriggert, in welchen Zuständen sind verschiedene Objekte oder Charaktere und so weiter und so fort. Und jetzt klicke ich ein Ding an und dann sehe ich sofort, was ändert sich alles. Und das kann man halt auch on the fly editieren und verändern, oder ich konnte auch on the fly direkt Texte ändern. Also wenn ich dann gespielt habe und mir kam dann irgendwie das vor, ah, der Text ist ein bisschen unrund oder ein bisschen unlogisch oder in dieser Situation wäre es eigentlich besser, wenn ich so ausdrücken würde, dann musste ich das halt nicht irgendwo in Word ändern und dann muss das wieder importiert werden und dann irgendwann 3 Tage später konnte ich es testen oder so, sondern ich konnte direkt on the fly einfach den Text ändern, konnte es direkt nochmal spielen und konnte sagen, jo, das fühlt sich besser an. Und sowas, das hilft dann natürlich sehr, wenn man dann, ich sag mal, erstmal den Plan hat, weil man sich die Vorlagen genau angeguckt hat und zweitens dann halt die Tools hat, um eben wirklich viel ausprobieren zu können, viel iterieren zu können und dann so ein bisschen auf Entdeckungsreise geht, was von den Theorien wirklich stimmt. Und die Sachen, die stimmen, die behält man, und die Sachen, die sich als falsch herausgestellt haben, die killt man dann halt.
Gute Tools ist ja eh so das Geheimnis, die Geheimwaffe vieler guter Spieleentwicklungen, was man so hört.
Ja, absolut. Das ist auch, ich meine, auch dieses ganze Konzept, also sich sozusagen die guten und die schlechten Vorlagen anzugucken und zu schauen, was ist der Unterschied zwischen denen. Das ist halt auch was wir jetzt bei Iron Harvest ganz genauso gemacht haben. Wir haben halt vor 2-3 Jahren oder wann auch immer wir damit angefangen haben, uns das zu überlegen, haben wir halt haufenweise Echtzeitstrategiespiele gespielt und haben halt geguckt, okay, was finden wir funktioniert heute noch gut und was finden wir funktioniert nicht. Und der Unterschied sozusagen, der bringt einen halt, oder der sagt dann halt sehr viel, ne? Weil man dann halt sagt, hey, alle Spiele, die gut funktionieren, haben Folgendes gemacht. Die nicht funktionieren, von denen haben die meisten Folgendes gemacht. Okay, das ist ein entscheidender Unterschied. Darauf müssen wir achten. Da sozusagen gibt's einen starken Hinweis, dass das eine einfach aus irgendwelchen Gründen am Ende besser funktioniert als das andere. Und das ist halt natürlich alles ein bisschen unpräzise Wissenschaft. Das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagen kann, okay, wenn ein Spiel 28 Einheiten hat, dann funktioniert's, und wenn's 24 Einheiten hat, dann funktioniert's nicht. Das ist natürlich Blödsinn, aber halt die Menge verschiedener Einheiten, wie schnell werden die Einheiten freigeschaltet, wie viele Einheiten muss ich gleichzeitig kontrollieren und solche Geschichten, da kann man dann eben schon, ich sag mal so, einfach interessante Informationen sozusagen rauskriegen. Und was wir dann halt machen, ist, dass wir relativ früh so Prototypen versuchen zu machen, also einfach in super hässlich mit irgendwelchen Klötzchen und hau mich tot, einfach versuchen, Spiel oder Gameplay, so das Core-Gameplay, umzusetzen, um dann einfach zu gucken, okay, was fühlt sich denn gut an? Wie schnell müssen Einheiten sich bewegen? Oder wie schnell muss sich eine Einheit aus dem Cover wieder fortbewegen, um weiterkämpfen zu können und solche Geschichten? Und das ist tatsächlich dann was wir bei Monkey Island angefangen haben, aber bis heute im Prinzip weiter so durchführen. Und ich glaube, das ist auch der einzige richtige Weg, wie du es fast machen kannst, weil, wie du schon sagst, es gibt keine Bücher, wie macht man ein Ron Gilbert-Spiel oder wie macht man ein Echtzeitstrategiespiel, sondern man muss es halt einfach selber rausfriemeln.
Gibt's denn bei den Echtzeitstrategiespielen auch ein Vorbild? Gibt's irgendeinen Titel, wo du sagst, so, das ist für mich der perfekteste? Also die haben genau zum Beispiel auch diese Progression oder diese Pacing, Abfolge richtig perfekt hingekriegt.
Also es gibt schon ein paar, die für mich persönlich sehr viel besser funktionieren als andere Spiele. Als ich, wie gesagt, jetzt für Iron Harvest einen Haufen der alten Echtzeitstrategiespiele nochmal gespielt habe, habe ich bei mehreren Spielen sozusagen nur, sie angespielt, so lange wie ich halt dachte, dass es nötig ist, um Informationen rauszukriegen. Aber dann war sowas wie Warcraft 3 zum Beispiel dabei, wo ich halt einfach freiwillig weitergespielt habe und halt gesagt habe, okay, das interessiert mich jetzt, wie es weitergeht. Und stimmt, den gab's auch noch. Und wie war das denn noch und so. Und also es war halt irgendwie, Warcraft 3 ist sowas, was Story und Ablauf und Inszenierung und so weiter angeht, obwohl es natürlich heute, ich sag mal, nicht mehr so doll aussieht, macht das einfach sehr gut zum Beispiel. Oder ich fand auch, dass Company of Heroes 1, was so ein bisschen Vorbild für Iron Harvest ist, vieles sehr gut gemacht hat. Und da ist es zum Beispiel ganz interessant, weil ich den zweiten Teil nicht so gut finde wie den ersten. Und dann ist es halt sehr interessant, wo ist da der Unterschied? Also was haben sie geändert für den zweiten, was so ein bisschen die Magie des ersten zerstört hat oder halt irgendwie so ein bisschen geschwächt hat. Weil der zweite natürlich eigentlich moderner ist und technisch und optisch und so weiter besser ist und eigentlich besser funktionieren sollte mit den ganzen Erfahrungen, die er die der Entwickler damals vom ersten Teil gemacht hat. Aber trotzdem ist der erste aus meiner Sicht besser als der zweite. Und dann ist halt die Frage, okay, was, Was ist der Unterschied? Die sehen sich erstmal sehr ähnlich. Man hat das Gefühl, das ist mehr oder weniger dasselbe Spiel. Aber in Wirklichkeit sind es halt kleine Details, die anders sind, und die muss man halt einfach wissen.
Was sind diese kleinen Details?
Das sind 1000 Kleinigkeiten. Also das können Sachen sein wie einfach nur Benutzeroberfläche oder Animationsgeschwindigkeit, wie responsive, also wie schnell reagieren Einheiten. Das können Balancing-Geschichten sein, mein Echtzeitstrategiespiel. Das können Inszenierungssachen sein, also wie gut ist die Kampagne oder wie sehr zieht einen die Kampagne ins Spiel rein und wie sehr interessiert einen das, was man da tut. Und das sind, also wir haben tatsächlich, ich sag mal, Hunderte wahrscheinlich oder vielleicht ja 200 oder irgendwie sowas, Punkte, wo wir halt sagen, okay, die sind daran, also darauf müssen wir achten, wenn wir unser Echtzeitstrategiespiel machen. Weißt du, also das heißt, wir schreiben einfach runter, okay, das scheint was zu sein, was relevant ist. Wir wissen noch nicht unbedingt genau, wie wir es machen wollen, oder wir wissen noch vielleicht noch nicht mal, was ist die gute Variante zu machen, was ist die schlechte Variante zu machen. Aber das scheint zumindest ein Punkt zu sein, der relevant ist, ne, worauf man achten muss. Und das ist dann für uns so ein bisschen der Blueprint für dieses, womit sollte man sich beschäftigen, was ist relevant und was ist vielleicht einfach nicht so sehr unsere Zeit wert.
Das heißt, du setzt dich vielleicht zum Beispiel hin bei einem Company of Heroes 1 und sagst so, okay, das fühlt sich gut an, auch wie das sich steuert. Und dann sagst du, ich klick mal irgendwo hin und dann schaue ich oder dann stoppe ich die Zeit oder ich setze mich hin wie Digital Foundry und zähle die Frames in einem Video. Wie lange braucht denn die Truppe von meinem Klick, bis die dahin gelaufen sind? Ja? Oder bis sie sich überhaupt in Bewegung setzen? Da kommen dann solche Sachen ins Spiel wie eben, was sind denn das für Animationen? Aufwendige Animationen bedeutet ja häufig, ne, es dauert ein bisschen, die Verzögerung ist größer, bis das Ding tatsächlich sich in Bewegung setzt, weil ne, da halt vielleicht noch zwei Animationsphasen dazwischen sind.
Mhm, ganz genau. Wobei wir es meistens eher so machen, dass wir uns, wie gesagt, viele Spiele angucken und dann so ein bisschen, wenn wir jetzt Animation oder Laufgeschwindigkeit als Beispiel nehmen, die halt eher so ein bisschen kategorisieren oder so in einsortieren irgendwie, dass wir sagen, okay, das sind eher die langsamen Spiele, das sind eher die schnellen Spiele. Und wo wollen wir überhaupt hin? Weil das ist ja noch nicht gesagt, dass sozusagen schneller immer besser ist oder so, sondern es ist dann so ein bisschen, okay, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Ist uns das zu schnell? Finden wir das vom Tempo gut oder ist das zu langsam? Und weißt du, und dann sagt man so ein bisschen, ja, keine Ahnung, StarCraft 2 ist mir ein bisschen schnell, aber irgendwie Company of Heroes 2 ist mir vielleicht ein bisschen langsam, vielleicht lass mal gucken, dass wir da irgendwo so in der Mitte sind, nur als Beispiel. Und das sind dann halt so, ja, wie gesagt, man hangelt sich da so ein bisschen an Vorlagen entlang, was ganz, ganz viele verschiedene Themen angeht, weil man dann vielleicht ein anderes Spiel hat, wo man sagt, hey, die machen die UI irgendwie, fühlt sich bei denen deutlich weniger klattert an als bei anderen Spielen. Oder Warcraft 3, vorhin das Beispiel, da ist irgendwie die Struktur von der Kampagne sehr gut mit diesen einzelnen Kampagnen, aber diese übergreifende Storyline. Das ist cool, das hat bei denen besser funktioniert als bei vielen anderen Spielen, lass das auch so machen. Und dann hast du halt eben, wie gesagt, Dutzende oder vielleicht Hunderte verschiedene Themen, wo man dann halt versucht sozusagen gute Vorlagen zu finden, beziehungsweise halt zu sagen, okay, dieser eine Aspekt, der hat, glaube ich, bei dem Spiel ganz gut funktioniert. Und manchmal hat man dann halt was, wo man sagt, ja, genau so wie die wollen wir es machen, weil das ist super. Häufiger ist es aber halt so, dass man dann sagt, okay, wir haben so 2, 3 Spiele, die es unterschiedlich gemacht haben. Wir fanden alle Lösungen ganz gut. Wir müssen mal gucken, was davon bei uns am besten reinpasst oder was am besten zum Rest passt, weil man natürlich auch nicht beliebig einfach so Frankensteinern kann und halt irgendwie sagen kann, okay, wir nehmen das eine von StarCraft und das andere Company of Heroes und zusammen funktioniert das schon. Das geht natürlich wieder nicht, sondern man muss dann halt selber sozusagen seinen Weg finden und teilweise sagt man auch, okay, das gefällt uns alles nicht so richtig, wir müssen das irgendwie komplett anders machen und dann fängt man halt mit einem leeren Blatt an, überlegt sich, wie könnte man es vom Grund auf aufbauen. So, ne?
So, vielleicht am Abschluss noch, gibt es irgendwo was Kleines, irgendein einzelnes Feature, einen einzelnen Moment in irgendeinem Computerspiel, von dem du sagst, so, das hat mich schwer beeindruckt.
Einzelnes Feature. Grübel. Also meistens ist es nicht so eine Kleinigkeit. Ich finde halt, als Beispiel, ich fand, das ist letzte God of War, extrem clevere Sachen mit der Kamera im Kampfsystem gemacht hat. Weil die so ein System gemacht haben, dass im Prinzip Gegner, die hinter dir stehen, eher wieder versuchen, in deinen Blickwinkel zu laufen, damit du nicht einfach aus dem Nichts sozusagen angegriffen wirst oder seltener. Und die, die auf dem Blickwinkel sind, sind so auf mehrere Ebenen gestaffelt. Also das heißt, du hast irgendwie zwei, die sind dicht dran und zwei, die sind so im Mittelbereich und ein paar, die sind weiter hinten und so. Und das ist halt was, wenn wir jetzt irgendwann mal ein Rollenspiel oder ein Action-Adventure oder irgendwas machen würde, weißt du, dann wäre das auf jeden Fall was, wo ich sagen würde, hey, die haben das super clever gemacht. Aber das ist dann schon mehr als so ein kleines Feature, sondern das ist wieder ein komplettes System, weil das auch wieder mit Animationen zu tun hat und damit zu tun hat, wie kommuniziert wird, wo Gegner sind und, ne, und alles Mögliche. Das ist relativ, relativ komplex. So ein kleines, einzelnes Ding, nee, fällt mir nicht so richtig ein.
Ja, aber das nehme ich, ja. Das ist ja schon was, das ist klar, das sind mehrere Systeme miteinander verschränkt, aber das passt sozusagen schon rein. Ja, cool. Dann hätte ich gesagt, wunderbar, Jan, vielen Dank.
Es gibt auch eine Sache, fällt mir gerade ein.
Oh.
Und zwar bei Super Mario 64, meine ich, war es das erste Mal. Dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt eine Möglichkeit, Sound so klingen zu lassen, als ob er immer weiter ansteigt, als ob er immer höher wird. Also wenn Mario sozusagen eine Treppe zum Beispiel hochläuft, also ein Staircase hochläuft, klingt es mal. Aber es geht halt ohne Ende weiter, weil es halt in Wirklichkeit real nicht höher wird, der Sound, sondern nur, das ist sozusagen eine optische Täuschung für die Ohren, wie nennt sich sowas? Eine
akustische Audio, Täuschung?
Akustische Täuschung wahrscheinlich, ja. Also eine akustische Täuschung, die im Prinzip einfach nur so klingen lässt, als ob ein Sound immer weiter ansteigt, aber in Wirklichkeit ist es halt nur eine bestimmte Art und Weise, wie dieser Sound abgespielt wird. Das fand ich super faszinierend. Da muss man erstmal drauf kommen.
Das ist mir, glaube ich, nicht mal aufgefallen.
Ich wusste nicht. Nee, es ist voll geil. Das ist, egal wie lange du die Treppe hochläufst, der Sound steigt immer weiter an, was aber natürlich nicht möglich ist.
Okay. Muss ich mal drauf achten. Ja, siehst du, ja, da, genau, da sind sie. Da sind sie, die Geheimnisse, die mir bislang entgangen sind. So, Jan, danke schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne, kein Problem.
Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören, meine Damen und Herren. Das waren die Anekdoten mit Jan Theisen und euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Macht's gut!